Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 1. April 2026. Und in diesem blicken wir zuerst nochmal auf den Fall der sexualisierten Gewalt gegen Studierende und Kolleginnen durch einen Uni-Mitarbeiter, der sie mit einer Kamera ausspähte. Er hört ein Interview mit dem Studi-Kollektiv. Wir blicken zurück auf das Bewegungswochenende in Nürnberg und auf die Demonstration Männer gegen sexualisierte Gewalt am Samstag in Freiburg. Dann schauen wir darauf, wie es ist, aus Istanbul über den Krieg zu berichten und bleiben beim Thema Krieg. Militarisierung ist auch das Thema der aktuellen Ausgabe der IZ3W. Wir haben breit berichtet, ein Uni-Mitarbeiter hat Studierende teils in deren Privatwohnung, die er an sie vermietete, mit einer Kamera in intimsten Situationen ausgespäht und auch in Beratungssituationen, und auch Kolleginnen waren unter den Betroffenen. Wir haben darüber mit Mathilda vom Studi-Kollektiv gesprochen. Das Studi-Kollektiv hat kürzlich eine Demo zum Thema organisiert.
Was hat denn die Uni mittlerweile für Maßnahmen ergriffen, um irgendwie einen Umgang zu finden mit diesem ja doch sehr krassen Fall?
Ja, also sehr schnell, nachdem wir eben auch angekündigt hatten, dass wir eine Kundgebung machen, dass wir eben nicht zufrieden sind mit zum einen dem Urteil, aber auch wie die Uni damit umgegangen ist, beziehungsweise dass es ja gar kein Statement, gar keine Veröffentlichung von der Uni erstmal gab, gab es dann nach ein paar Tagen ein Statement von der Uni, was relativ nichtssagend war. Und in derselben Woche, also kurz vor der Kundgebung, dann eine erste Versammlung, wo eben auch Direktorinnen und so weiter anwesend waren, was irgendwie so hieß, okay, jetzt ist hier ein Raum für Austausch da. Aber da hat man dann auch schon sehr krass gemerkt, dass es irgendwie ja gar nicht zusammenpasst, was eben die Betroffenen an der Uni, was studentische Hilfskräfte äußern, wie sie den Umgang der Uni erlebt haben und wie die Uni ihren Umgang selbst auswertet. Daraufhin gab es dann eben nochmal ein Treffen, eine Woche später, mit der Landesministerin für Wissenschaft, die eben ähnliche Worte wieder gefunden hat. Es wurde eben nicht wirklich eingesehen, was da auch irgendwie an Fehlern von Betroffenen aufgezeigt wurde, die Uni gemacht hatte. Und jetzt aber eben sagt sie, sie würden das aufarbeiten extern, nachdem das eben sehr, sehr oft gefordert wurde. Genau, ansonsten verweisen sie halt gerade sehr viel auf eine E-Mail-Adresse der Polizei, wo sich potenziell Betroffene melden können sollen, um rauszufinden, ob sie betroffen sind. Aber eben als dann so Fragen aufkamen wie, okay, könnte man denn nicht regelmäßig, also wöchentlich oder sowas, die Toiletten der Universität kontrollieren, kamen dann eher so Antworten wie, nee, dafür haben wir nicht die Ressourcen und so weiter.
Also noch mal kurz vielleicht als Kontext, die Uni hat mittlerweile ein FAQ online gestellt, bei dem so gängige Fragen und Antworten auch geliefert werden. Und dort eben wird immer wieder auf eine E-Mail-Adresse der Polizei verwiesen, nämlich wenn Menschen denken, dass sie potenziell betroffen sind oder vielleicht auch wissen, dass sie betroffen sind, können sie sich an eine E-Mail-Adresse bei der Polizei melden. Was sind denn die erwartbaren Chancen dafür, auch gehört zu werden oder vielleicht auch eine Antwort zu bekommen, vielleicht sogar auch zeitnah, weil es einen ja auch wirklich beschäftigt und belastet, wenn man sich eben an die Polizei wendet? Was sind da die Erfahrungswerte?
Genau, ich kenne tatsächlich nicht so viele Erfahrungswerte mit dieser Mailadresse. Also Leute haben dahin geschrieben, ich kenne jetzt noch nicht irgendwelche Antworten. Ich kenne bisher eher Geschichten, wo Menschen sich eben vorher versucht haben, an die Polizei zu wenden und dann eben dreimal durchgereicht wurden am Telefon und es keine Antwort gab. Ich glaube, grundsätzlich ist halt die Schwierigkeit, dass es sehr viele Betroffene gab, dass es sehr schwierig teilweise irgendwie ist, zu identifizieren, wer war das. Und ich glaube, das ist halt die Schwierigkeit, an die Menschen stoßen werden, wenn sie sich eben an die Polizei wenden. Ja, also zum einen kann es natürlich ein großes Bedürfnis sein zu wissen, ob man jetzt betroffen war oder nicht. Andererseits ist das natürlich auch eine sehr heftige Erfahrung, das dann irgendwie versuchen so rauszufinden.
Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe bei der Beschäftigung mit diesem Fall ist, der ehemalige Mitarbeiter hat in dem Zeitraum von 2009 bis 2024 an der Universität gefilmt, also Spycamming betrieben. Die Taten von 2009 bis 2019 sind ja verjährt, das heißt, für die kann er nicht mehr belangt werden. Und trotzdem gibt es ja dieses Material, das bei ihm gefunden wurde, von 2009 bis 2019, wenn ich das richtig verstanden habe. Und irgendwie, was mir so in der ganzen Berichterstattung und auch in der Aufarbeitung die ganze Zeit so fehlt, ist, dass mal so ausgesprochen wird, wir haben dieses Material von mehreren Jahren. Und das ist ja eigentlich, wenn man sich das logisch durchdenkt, kann ja jede Person, die die Damentoilette im Zeitraum, also von 2009 bis 2024 benutzt hat, potenziell auf diesen Aufnahmen gelandet sein. Das sind ja potenzielle Betroffene, mehrere Tausend eigentlich. Verstehe ich das richtig?
Genau, also ich weiß nicht das genaue Jahr, aber diesen Service Center Studium gibt es nicht seit 2009. Also es wurde ein paar Jahre später erst gegründet, seitdem arbeitet er auch erst da. Was aber klar ist, ist, dass er eben auch schon vorher in der Uni gearbeitet hat. Und da liegt es natürlich sehr nahe, dass es auch Aufnahmen von anderen Orten gibt. Also teilweise, glaube ich, gibt es auch Aufnahmen, die man nicht klar zuordnen kann, dass es jetzt im Service Center Studium war. Aber letztendlich ja, könnten Tausende betroffen sein. Man weiß es halt nicht.
Weißt du, was der Umgang oder auch die Perspektive ist, wie zum Beispiel auch rausgefunden wird, wo eigentlich überhaupt diese Kameras waren, also auf welchen Toiletten? Also dann kann man ja zumindest schon mal irgendwie ausschließen, okay, ich habe an diesem Institut oder diese Räumlichkeiten habe ich einfach nie benutzt in meiner Studierendenzeit. Das heißt, für mich sinkt dann schon mal die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf diesen Aufnahmen gelandet bin. Wird es dazu irgendwelche Infos geben von Seiten der Universität oder auch von Seiten der Polizei, um vielleicht auch so ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnungen anzustellen, um für sich so eine Lösung zu finden oder eben eine Antwort darauf zu finden, ob man da drauf ist oder nicht?
Ja, also diese Forderung, dass veröffentlicht werden soll, wo der genau gearbeitet hat, auch schon vorher, wurde immer wieder laut in diesen Diskussionsrunden mit der Universität. Die wurden aber eben immer sehr konsequent einfach abgeblockt, obwohl es ja wirklich jetzt nicht so klassifizierte Informationen oder unglaublich rauszufinden wäre. Ja.
Was ist der Grund für die Universität, eben genau diese Informationen, die Betroffene ja auch brauchen, um irgendwie so Antworten für sich zu finden? Mit welcher Begründung werden diese Informationen zurückgehalten?
Ja, also es sind mehr so Ausreden und gar nicht so eine konsequente Begründung immer gewesen. Vielmehr so ein Ding von, das ist schon sehr schwer irgendwie zu erheben und gleichzeitig was sich halt auch durchgezogen hat, auch gar nicht nur darauf bezogen, war halt immer das Argument, dass die Universität halt auch verpflichtet ist, irgendwie Datenschutz gegenüber dem Täter zu leisten und keine Klage deswegen möchte und deshalb sind da die Hände gebunden.
Aber die Uni ist ja eine öffentliche Institution, das heißt, sie bekommt auch Gelder, sie bekommt wahnsinnig viel Steuergelder. Es ist nicht so, als wäre es irgendwie eine Institution, die knapp bei Kasse ist, die nicht mit so einer Klage vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle umgehen könnte. Also selbst wenn der Täter so dreist wäre zu sagen, ihr habt hier nicht meinen Datenschutz gewahrt, ihr habt mich als Täter mit meinen Daten nicht beschützt, ich klage jetzt gegen euch, das kann der doch eigentlich völlig egal sein, beziehungsweise kann sie doch auch willentlich eine Klage in Kauf nehmen. Es ist nicht so, als gäbe es keine Ressourcen, um irgendwie mit so einer Klage umzugehen.
Ja, also ich glaube, das ist eine Frage, die ich mir auch immer wieder gestellt habe. Ich glaube, letztendlich lässt sich es halt darauf zurückzuführen, dass es eine staatliche Institution ist, die eben ja Gelder durch den Staat zugewiesen bekommt, die auch Teil des Systems ist und deshalb sehr bedacht darauf ist, eben genau alles zu machen, wie dieses System es halt vorschreibt, auch wenn es dann Täterschutz ist. Es wird auch von der Uni gesagt, so was wie, dass man zum Beispiel die Anwaltskosten für die Betroffenen der Universität vorstreckt, dafür seien einfach keine Gelder da. Also das ist einfach ein grundlegendes Problem, dass nicht Gelder für Betroffenenschutz zur Verfügung gestellt werden oder es keine Bereitschaft gibt, die einzufordern.
Vom 20. bis 22. März fand in Nürnberg das Bewegungswochenende statt, in dem es um die Themen Anarchie und Tierbefreiung ging. Neben Fragen, wie diese Themen zusammenhängen und Strategien progressiver Bewegungen, gab es auch Workshops zu Fotografieren, Technik und vielem mehr. Ein Fokus lag auf der Intersektionalität der Befreiungsbewegung, was beispielsweise an Vorträgen über feministische Knastkritik oder Waldbesetzung deutlich wurde. Ihr hört im Beitrag ein paar Eindrücke von vor Ort, ein Interview mit einer Organisatorin und mit Besuchern der Veranstaltung.
Wo siehst du Gemeinsamkeiten zwischen der anarchistischen oder der autonomen und der Tierbefreiungsbewegung?
Die Tierindustrie und die Ausbeutung von Tieren beruht ja auf Herrschaft und Unterdrückung, und Anarchie zum Beispiel lehnt Herrschaft und Unterdrückung ab. Also finde ich es sehr naheliegend, beides zusammen zu kämpfen.
In dem Bewegungswochenende jetzt gab es da einen Beitrag, den der dich besonders beeindruckt hat.
Ich würde sagen, revolutionäre Realpolitik, wie wir Reformen erwirken können, die ein revolutionäres Potenzial entfalten. Das war für mich sehr, sehr hilfreich.
Wo siehst du die Zusammenhänge zwischen Anarchismus und der Tierbefreiungsbewegung?
Die Schnittstellen sehe ich tatsächlich drin, dass an sich für mich Tierbefreiung, also so wie ich persönlich immer Tierbefreiung verstehe, dass ja letztendlich die Ausbeutung und Unterdrückung der Tiere eines der massivsten und krassesten Ausbeutungsverhältnisse unserer Gesellschaft ist. Und für mich diese Befreiung einfach dazugehört von den Tieren. Also dass ich finde, wenn wir Anarchie und anarchistische Konzepte denken, dass da einfach auch die Tiere mitgedacht werden müssen und gehören, weil letztendlich sind wir alles Lebewesen auf diesem Planeten, wo wir gemeinsam leben. Und für mich ist Tierbefreiung auch diese Utopie der befreiten Gesellschaft, wo einfach alle Lebewesen, sowohl menschliche als auch nichtmenschliche Tiere, befreit leben. Und was mich so berührt hat, ist, dass wir es tatsächlich geschafft haben, dass sehr unterschiedliche Bewegungen und sehr unterschiedliche Menschen zusammenkamen. Also unsere Utopie war es ja tatsächlich auch für das Wochenende gewesen, dass wir wirklich auch im Endeffekt, dass wir so Menschen abholen und erreichen, die eigentlich eher in eben diesen klassischen Tierrechtsbewegungen und Kämpfen unterwegs sind und die oft auch, viele davon auch tendenziell eher bürgerlicher noch sind und noch nicht so sehr mit diesen linken, emanzipatorischen, in den Kämpfen noch nicht so tief drin sind, und gleichzeitig, dass wir uns auch gewünscht haben, dass wir Menschen, die in emanzipatorischen Kämpfen unterwegs sind, wie zum Beispiel antifaschistischen Kämpfen, aus der Klimagerechtigkeitsbewegung, aus queer-feministischen und so weiter und so fort. Ich glaube, die Liste ist lang für Themen, wo man sich in unserer Gesellschaft dafür einsetzen kann, wo es einfach noch Missstände gibt, und für uns gehört das alles zusammen, und ich glaube, so das Ziel war, diese Zusammenhänge aufzuzeigen und diese unterschiedlichen Bewegungen zusammenzubringen, dass die Menschen sich voneinander inspirieren lassen können, und ich glaube, das ist entstanden. Es ist Zeit, die Idee ist, wie können wir mit unserem Geld gemeinsam anders umgehen, oder wie können wir eine Aktion kreativ planen oder auch diese kleinen Gespräche dazwischen drin. Also das waren so viele kleine Momente, wo ich mitbekommen habe, wo auch ich jetzt nochmal so eine ganz neue Inspiration mitnehme und vor allen Dingen auch mit einer neuen Freude auch wieder Dinge zu tun, und dass wir einfach wieder Sachen angehen, auch wenn die Welt manchmal ganz fürchterlich und grausam ist und der Klimakollaps uns wirklich sehr, sehr viel Angst machen kann und die Repressionen, die gerade eine Bewegung trifft, und dass wir trotzdem ja solidarisch beieinander da sein können.
Was ist deine Utopie?
Eine gewaltfreie Welt und ein gutes Leben für alle.
Und würdest du sagen, dass dieses Wochenende dazu beigetragen hat, das zu erreichen?
Ich hoffe, dass wir das erreichen, und Ja, das war hier eine kleine Utopie, natürlich auch, wie so ein Wochenende dann immer organisiert ist. Das ist ganz anders wie im Rest der Gesellschaft.
Männer gegen sexualisierte Gewalt. Unter diesem Motto fand diesen Samstag eine Demonstration in Freiburg statt. Von dieser hört ihr einen Ausschnitt aus der Rede des Töchterkollektivs.
Nach dem Frauenstreik am 9. März waren wir eigentlich vor allem erfüllt von so viel Zusammenhalt, Gemeinschaft und dem kollektiven Bestreben, etwas zu verändern. Dann kam, wie eigentlich meistens, der Gedanke, ja, und wo sind denn jetzt die Männer? Ja, da seid ihr, und wirklich keinen Tag zu früh. Ihr seid hier, weil auch ihr endlich nicht mehr schweigen wollt. Da sind so viele Gedanken, so viele Gefühle bei all dem, was passiert und was jetzt erst an die Öffentlichkeit kommt, und all das hinterlässt Spuren. Ich möchte euch deshalb heute einen Einblick geben, einerseits in das, was uns als Töchter bewegt, was wir tagtäglich erleben, und zum anderen auch euch gerne mitteilen, was wir uns von euch wünschen. Ja, da ist Empörung und Entsetzen über das unvorstellbare Ausmaß sexualisierter Gewalt, das uns in diesen Tagen und Monaten mitreißt und hoffentlich auch euch und viele andere endlich aus einem Dornröschenschlaf aufweckt. Es ist mehr als allerhöchste Zeit, dass diese Gewalterfahrungen, mit denen sich nun mehr und mehr Flinter an die Öffentlichkeit wagen, eine Welle der Empörung auslösen. Doch diese Empörung darf nicht wieder kleiner werden, wenn die Medien nicht mehr berichten. Diese Empörung darf auch nicht bei einzelnen Tätern bleiben. Diese Empörung muss endlich das System treffen und deutlich machen, dass dieses der Kern des Problems ist. Ein System, das Täter schützt und Opfer in die Verantwortung nimmt. Ein System, in dem die Täter vor Strafen und Ächtung weniger Angst haben müssen als jede einzelne Flinterperson, wenn sie nachts alleine nach Hause geht. Sprechen wir von Colleen Fernandez, die nach jahrelanger unvorstellbarer Gewalt jetzt stellvertretend für so viele Flinter in der Öffentlichkeit steht. Was musste diese mutige Frau jetzt erleben, als sie auf der Demo für mehr Schutz für Opfer sexualisierter Gewalt sprechen wollte? Morddrohungen. Da fehlen einem wirklich die Worte. Wie krank ist das? Sie kam trotzdem unendlich mutig und stark mit Polizeischutz und schusssicherer Weste. Es ist Realität. Flinter müssen um ihr Leben fürchten, wenn sie ihre Stimme erheben. Weil Männer sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und dabei geschützt werden. Wie misogyn ist diese Welt, die systematisch sexualisierter Gewalt tagtäglich Tor und Tür öffnet, weil die Ansicht, dass Frauen Besitz von Männern sind, irgendwie noch ganz schön tief in den Köpfen verankert ist. Weil Täter sich einfach nicht schämen, sondern sich gegenseitig anstacheln und schützen. Jeder einzelne Fall wäre es wert, in der Öffentlichkeit Raum zu bekommen. Jeder einzelne Täter sollte sich schämen müssen. Tatsache ist, dass sexualisierte Gewalt jeden Tag passiert, in allen gesellschaftlichen Schichten, im Privaten wie im Öffentlichen, analog und digital. Und diese Gewalt nimmt zu. In einer Dunkelfeldstudie des BKA zu Gewalterfahrungen, jetzt im Februar die Ergebnisse, wird unter anderem deutlich, dass weniger als 10% der Gewalterfahrungen überhaupt zur Anzeige kommt und im Bereich von Partnerschaften und Ex-Partnerschaften sogar unter 5%. Was zeigt uns das? Es zeigt uns, dass das Dunkelfeld bei partnerschaftlicher und sexualisierter Gewalt riesengroß ist. 19 von 20 Taten werden nicht angezeigt und bleiben damit völlig unsichtbar. Und es zeigt auch, dass Schweigen der Opfer ist Ausdruck von Angst und von fehlenden Zugängen zu sicherer Opferhilfe. und wie sehr sexualisierte Gewalt im digitalen Raum bereits als Normalzustand in den Köpfen verankert ist, zeigt eine EU-weite Umfrage zum Thema digitale Gewalt an Frauen. Etwa 21% der Erwachsenen, also jeder Fünfte, gibt Frauen eine Mitschuld, wenn sie sich im Netz äußern und daraufhin Hate Speech, also sexistischen, herabwürdigenden oder beleidigenden Äußerungen konfrontiert sind. Schaut euch einfach mal die Kommentarspalten auf Social Media an. Doch wenn Fälle wie der von Colleen wieder nur medienwirksame Einzelfälle bleiben, kommen wir keinen Schritt weiter. Deswegen sind wir heute hier. Deswegen seid ihr heute hier, um aus der Empörung endlich herauszutreten und Verantwortung zu übernehmen. Als einzelner Mann und als Kollektiv. Doch ganz ehrlich, da ist auch ganz schön viel Müdigkeit und Erschöpfung. Müdigkeit und Erschöpfung davon, immer und immer wieder zu erklären, dass sexualisierte Gewalt eine strukturelle Folge des patriarchalischen Systems ist. Und als Antwort ein Not all men zu bekommen. Müdigkeit davon, immer wieder zu erklären, dass all men von diesem System profitieren und sich niemand neutral verhalten kann. Und als Antwort ein Feminismus ist Männerhass zu bekommen. Und nicht zuletzt Müdigkeit davon, in der Politik immer wieder Männer nur dann von Frauenrechten, ja und selten von Flinterrechten, reden zu hören, wenn es um die eigenen politischen Anliegen geht. Ja, das tägliche Leid von Flinter zu entkontextualisieren und für die eigenen ideologischen Zwecke zu instrumentalisieren. Und ich kann nur einmal wieder sagen, danke für nichts, Herr Bundeskanzler.
Das ARD-Studio Istanbul unter Verantwortung des Bayerischen Rundfunks ist für die Abdeckung der Berichterstattung aus Iran, der Türkei und Zypern zuständig. Zwei Hörfunk- und zwei FernsehkorrespondentInnen zusammen mit weiteren inhaltlichen, technischen und organisatorischen Mitarbeitenden sind die Normalbesetzung. Seit dem Sommer 2025 und auch jetzt ist das Studio aufgestockt und damit beschäftigt, den seit dem 28. Februar von den US-Streitkräften und der IDF unter Führung von Donald Trump und der israelischen Rechtsaußenregierung geführten Krieg gegen die iranischen Revolutionsgarden berichtsmäßig abzudecken. Mit dabei ist immer wieder Pia Masurczak, ehemalige RDL-Kollegin und jetzt beim SWR und öfters als Korrespondentin auch in Istanbul. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie es ist, aus der Türkei über diesen Krieg zu berichten.
Also es gibt in diesem Studio zwei feste Hörfunkkorrespondenten und zwei feste Fernsehkorrespondenten bzw. Innen und noch zusätzlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Türkei, die speziell für die Türkei zuständig sind, aber auch in Iran gibt es MitarbeiterInnen. Und für Zypern haben wir auch nochmal jemanden, der uns da zuliefert, weil natürlich können wir nicht die ganze Zeit überall vor Ort sein, sondern sind schon hauptsächlich in Istanbul stationiert und haben für Iran dann jeweils Visa. Das betrifft sozusagen die festen HörfunkkorrespondentInnen. Ich als Vertretung bin eigentlich die allermeiste Zeit in Istanbul.
Die meiste Zeit in Istanbul und muss dann praktisch die Vorproduktions- und Quellencheckerei und sowas machen.
Versteht? Genau. Also ich arbeite ganz normal mit allen MitarbeiterInnen zusammen, wie die anderen auch. Nur ist es halt so, dass ich vielleicht mal 3 Wochen am Stück zum Beispiel da bin. Und dann muss man ja für den Iran, das gilt auch für die KorrespondentInnen, immer ein Visum beantragen. Manche haben ein dauerhaftes Visum, das kann ich auch gleich nochmal ein bisschen erklären. Aber die meiste Zeit muss man das immer neu beantragen. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand und ein Prozess und es ist überhaupt nicht sicher, dass man das Visum bekommt. Und deshalb lohnt sich das für die Vertretungen, da bin ich ja auch nicht die Einzige, meistens nicht ein Iran-Visum zu beantragen, weil man gar nicht sicher sein kann, ob man in den 3 Wochen, die man dann zur Vertretung da ist, überhaupt hinfahren kann.
Du musst, glaube ich, auch ein Visum für die Türkei haben. Also,
ein Pressevisum, genau.
Pressevisum, ne? Genau. Also das ist ja auch nicht so einfach. Zypern weiß ich nicht, ob man da Visa braucht dafür.
Da ist ja, also die Hälfte ist ja EU, Das ist dann relativ unproblematisch.
Eben, genau. Also gut, das mal zu dem Setting. Wenn man so jetzt die aktuelle Berichterstattung sich anschaut oder sie hört, ja, mehr schauen tue ich im Moment, dann ist man eigentlich, wenn man es mal ernsthaft betrachtet, am besten bedient mit BBC World News. Die haben ja überall Korrespondenten. Die haben sie in Doha, in den Vereinigten Arabien, überall, Bahrain, Saudi-Arabien, Israel, etc., etc., etc. Also die gesamte Berichterstattung wird von vor Ort Korrespondenten de facto irgendwo abgesetzt. Bevor wir jetzt also zur Spezialfrage Iran mal kommen, seid ihr da ein bisschen neidisch, also in der Konstellation?
Man ist immer neidisch darauf, wenn andere besser ausgestattet sind, glaube ich. Naja, ich glaube, bei der BBC ist es so, die haben ja eine lange Tradition mit den World News, überhaupt was die Auslandsberichterstattung insgesamt angeht. Ne, das ist ja nicht nur das mehr Geld, sondern die haben ja ganz andere Strukturen dahinter. Und die haben ja auch quasi von Anfang an schon immer für viel mehr Bereiche gesendet und haben ja auch durch die britische Kolonialgeschichte ganz andere Standorte, Zugänge und so weiter, als das die ARD hat. BBC gibt es auch schon länger, muss man dazu sagen. Und sie haben auch noch ein breiteres Publikum, weil es gibt ja zum Beispiel auch BBC Persian, also zum die Beispiel, Farsi-sprachige, der Farsi-sprachige Kanal. Gibt noch viele andere. Das ist ein viel, viel größeres Netz natürlich, als es die ARD hat. Das übernimmt für Deutschland tendenziell diese Auslandsberichterstattung in anderen Sprachen, übernimmt ja tendenziell eher die Deutsche Welle in Deutschland.
Ah ja, interessant. Ihr seid jetzt, kann man das so sagen, der ARD-Pool zusammengeschaltet mit Deutschlandfunk?
Genau, also die ARD hat diese Auslandsstudios in vielen Städten weltweit, die dann bestimmte Berichtsgebiete haben, und das Deutschlandradio hat teilweise eigene KorrespondentInnen in diesen Berichtsgebieten. Und da, wo sie die nicht haben, da gibt es ein Abkommen mit der ARD, dass sie auf uns zugreifen können.
Okay, quasi. Gut, jetzt gehen wir mal in die Situation hinein. Du bist, glaube ich, schon eine Woche oder zwei Wochen vorher nach Istanbul gekommen, in dem Ersatz, hast jemanden abgelöst, bevor dieser Krieg jetzt dann
danach,
los...
Eine Woche danach. Genau, also ich bin, der Kriegsbeginn war am 28. und ungefähr eine Woche später bin ich dann hingeflogen. Und es ist so, dass das ja so ein bisschen absehbar war. Die Drohungen gab es die ganze Zeit, es gab gewisse Vorbereitungen. Irgendwann am Vorabend hieß es dann, die USA weisen ihr Botschaftspersonal an, die nicht unbedingt vor Ort sein müssen, sollen ausreisen und so weiter und so fort. Und deshalb, das war sehr absehbar, und deshalb hatte die ARD oder der BR in dem Fall, weil die einzelnen Landesrundfunkanstalten innerhalb der ARD sind jeweils für einzelne Studios zuständig, schon gleich gesagt, wir schicken Vertretung oder Verstärkung, nicht Vertretung, sondern Verstärkung hin.
Also das heißt, es war absehbar und ihr habt euch da aufgestockt und du bist in dieses Ablöseprogramm auch mit reingekommen. Genau. Meine dumme Frage, so werdet ihr dann nochmal speziell vorbereitet für diese Einsätze, die dann euch bevorstehen?
Speziell für so Kriegsberichterstattung?
Das ist ja jetzt tendenziell, haben wir eine Kriegsberichterstattung. Ja. Werdet ihr denn nochmal extra, dass ihr noch vorher ein Update bekommt? Oder?
Also wir bleiben, also das ist mein Job sozusagen, wenn ich weiß, ich bin regelmäßig als Vertretung da, ist es mein Job, immer so einigermaßen up-to-date zu bleiben. Und wenn ich merke, da braut sich was zusammen, dann mache ich das natürlich so oder so. Und ich bin ja auch ansonsten so im tagesaktuellen politischen Geschäft drinne für meinen normalen Job. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass ich mich dann eine Woche hinsetzen muss und einlesen muss, sondern ich mache das eh nebenher und bleibe so ein bisschen auf dem Laufenden. Und was jetzt so ganz spezielle Dinge angeht, ich meine, ich hatte das, ich sage das jetzt in ganz, ganz großen Anführungszeichen, Glück, im Juni letztes Jahr da zu sein, als der Krieg war, in Istanbul zu sein und da die Berichterstattung zu machen von vorne, also quasi ab Tag 1. Das heißt, dieser ganze Konflikt ist mir nicht fremd.
Der war dir also schon in der Vorgeschichte, also sie konnten da ganz beruhigt auf die dann Ablöse setzen. Man muss ja solche Bedingungen einfach kennen. So, und wie gestaltet sich jetzt so eine Berichterstattung? Damals war das eine Woche oder was war das? Der sogenannte Zwölf-Tage-Krieg. So, und jetzt geht's ja eigentlich im Prinzip los. Erratische Präsident der USA hat ja jeden Tag so ungefähr vier verschiedene Botschaften in vier verschiedene und unterschiedlich divergierende Aussagen getroffen. Das Gleiche kommt dann ja natürlich aus den Quellen von Israel. Ja, wer deckt Israel jetzt ab? Gibt es ein Studio.
Genau.
Und wie arbeitet ihr mit denen zusammen? Muss man gleich.
Genau, also auch mit dem Studio in Kairo, das ja wie gesagt vor allen Dingen für die Golfstaaten und so zuständig ist, tauschen wir uns ja regelmäßig aus. Es gibt so ganz banale Dinge wie eine Gruppe, in die wir dann Infos schreiben, oder wir können anrufen auf, sozusagen auf einem kurzen Dienstweg und fragen, hier, wir hören, es gibt da und da Angriffe, habt ihr schon eine Bestätigung jetzt beispielsweise von der israelischen Armee?
Also das läuft ganz regulär, ist ja dann zwar unter Kriegsbedingungen in Anführungszeichen, weil Israel ist ja auch bombardiert worden. Ja, also so laufen die Schnittstellen dann ineinander ein und ihr habt das. Jetzt ist das große Problem ja zum Iran, Internet weg.
Ja, seit 32 Tagen.
Seit 32 Tagen. Die Bevölkerung hockt, ist, wenn sie vernünftig war, schon frühzeitig aus Teheran verschwunden. Mal abgesehen von den unmittelbaren Anhängern. Aber manche können auch gar nicht, weil sie finanziellen Ressourcen
haben. Viele können nicht tatsächlich,
Das ist, also das heißt, wie stellen sich jetzt die Quellen in Anführungszeichen oder die Möglichkeiten, etwas aus dem Iran selbst zu bekommen?
Also es gibt Mitarbeiter von uns vor Ort, langjährige MitarbeiterInnen, und die können uns natürlich zuliefern, sofern sie irgendwie Zugang bekommen zum Internet, sofern sie was rausschicken können. Das geht mal besser, mal schlechter. Im Iran läuft ja eh alles über VPNs, also über virtuelle Private Networks, die man braucht, um überhaupt zu kommunizieren, weil ansonsten ist es ja auch schon sehr, sehr stark gefiltert und blockiert. Jetzt dieser Internet-Shutdown macht natürlich alles nochmal viel, viel schwieriger. Da ist ja quasi gar kein Traffic möglich. Es gibt so ganz grundsätzlich ein paar Möglichkeiten, das zu umgehen, zum Beispiel Starlink-Portale. Die sind aber verboten im Iran. Es wird auch strafverfolgt. Ich glaube, es gibt bis zu 2 Jahre Gefängnis möglicherweise dafür. Es wird auch teilweise bestimmt gestört, genau. Manchmal funktionieren ausländische SIM-Karten, aber das war alles schon vor diesem Krieg so, dass diese Mittel nötig sind, um zu kommunizieren. Nur jetzt ist es halt noch viel, viel verschärfter. Aber wir haben MitarbeiterInnen vor Ort, mal besser, mal schlechter zuliefern können, denen wir Fragen stellen können, die auch teilweise einfach Augenzeugenberichte natürlich, genau, die können uns Augenzeugenberichte zuliefern, wenn wir zum Beispiel sehen, es gibt Videos von Einschlägen irgendwo in Teheran, dann können die uns nochmal bestätigen, ja, das ist tatsächlich der Ort oder da, da müssen wir vielleicht vorsichtig sein mit der Ortszuschreibung und solche Dinge. Es gibt andere Quellen natürlich, nicht nur unsere Mitarbeiter, und es gibt die Möglichkeit, einfach mit Menschen vor Ort zu kommunizieren, aber es ist sehr, sehr, sehr schwer. Und was natürlich das Hauptproblem daran ist, ist, dass es sehr schwer ist, die Bedingungen für die Bevölkerung nachzuvollziehen. Also darüber, was dieser Krieg für die Menschen im Iran bedeutet.
Ja gut, diese Drohung, jetzt die Elektrizität und damit auch das Wasser abzustellen, die jetzt ja als Hochpush-Element von der Kriegsführung der USA durch Donald Trump eingeführt wird, ist ja natürlich das strikte Gegenteil, oder man kann es auf Deutsch auch sagen, ein Kriegsverbrechen ankündigen, wird ja so auch in den USA teilweise selbst diskutiert.
Ja, Iran beschießt auch Entsalzungsanlagen, zum Beispiel im Golf. Es ist eine Kriegsführung, die sich auch eben speziell gegen die Zivilbevölkerung richtet.
Genau. Alle arabischen Golfanrainer oder nicht Golfanrainer, also wie Saudi-Arabien, haben ja nicht in den Krieg offiziell eingegriffen, sondern haben im Prinzip nur Defensivmaßnahmen gemacht. Trotz allem finden diese Angriffe auf, sei es Aluminiumwerke, sei es die Energieanlagen, sei es die Hotels und so weiter, finden ja andauernd immer noch statt, entgegen dem angeblich zu, was hat er gesagt, 95% abgeräumten.
Der israelische Premierminister Netanyahu hat jetzt ja heute, das ist der Dienstag, gesagt, etwas mehr als die Hälfte der Kriegsziele seien verwirklicht worden, sozusagen, ja.
Aber objektive Ziele, wie zum Beispiel die Frage des Nuklearprogramms, gerade vor 20 Jahren hat am 9. April 2006 Ahmadinejad damals die Schließung der nuklearen Kette als Atommacht Iran präsentiert. All diese Fragen sind ja offenkundig nicht gelöst, das ist ja ganz offensichtlich. Auch die strategische Frage über die Straße von Hormuz ist auch nicht erledigt. Du fährst ja jetzt in dieser Woche wieder nach Istanbul. Wie gehst du denn jetzt rein? Was seid ihr jetzt in der Agenda auf der Tagesordnung?
Also wir recherchieren natürlich die ganze Zeit im Hintergrund mit, aber es ist auch sehr viel einfach Tagesberichterstattung. Das muss man, glaube ich, sagen. Also es gibt so eine Regel oder so ein Vorgehen innerhalb der ARD, dass man sagt, im Ereignisfall bedient man zum Beispiel morgens die Talkstrecken mit den ganzen ARD-Wellen vom NDR, vom WDR und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben so ein Slot-System, zwischen 6 und 9 in der Regel. Mhm. Im 10-Minuten-Takt sprechen wir mit anderen Wellen. Und dann müssen wir halt gucken, wie gut ist das ausgebucht. Sprechen wir nur mit 10 oder sprechen wir mit 18 oder was auch immer. Wir machen die Minuten, die Nachrichtenminuten. Wir machen Beiträge. Die haben das Problem, dass es schwieriger wird, an Töne zu kommen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wir können natürlich Töne nehmen, die die iranischen Nachrichtenagenturen selber liefern, die iranische Führung selber liefert. Das muss man dann entsprechend einordnen.
Berüchtigte genau. Militärsprecher, der dann...
Genau, es sind die üblichen Figuren, der Außenamtssprecher, beispielsweise der Parlamentssprecher. Diese Nachrichtenagenturen, die liefern natürlich das Material, das man auch sehen soll, genauso wie die offiziellen Twitter-Kanäle und so weiter und so fort. Das heißt, da muss man dann auch irgendwie eine Balance finden und das entsprechend einordnen, dass man nicht diese Regime-Propaganda, die das ja letzten Endes ist, einfach ungefiltert wiedergibt. Ja.
Wobei es wohl keine Regime-Propaganda war, der Fehlschuss in Anführungszeichen auf die Schule mit den 106.
Das sieht so relativ sicher aus. Aber wenn ich ein Beispiel geben darf, weil das finde ich schon, man darf das glaube ich nicht unterschätzen, wie zynisch gesagt gut die iranische Führung darin ist, Medien zu bedienen. Es gab am Kurztag, also am letzten Freitag des Fastenmonats, große, zu großen Teilen orchestrierte Demonstrationen, auch in Teheran, wo dann Videos aufgetaucht sind, wie der iranische Präsident Pezeshkian durch die Straßen läuft, scheinbar ungeschützt, scheinbar einfach
auf offener Straße. Larijari war, glaube ich, auch dabei.
Genau, und das ist natürlich eine Machtdemonstration zu sagen, während israelische Angriffe laufen, begeben wir uns aber auf die Straßen und zeigen uns. Ich gehe davon aus, dass diese Videos echt sind. Ich kann es nicht mit letzter Sicherheit sagen. Mhm. Aber die sind schon sehr, sehr gut darin, Bilder zu liefern und Narrative zu bedienen.
Ja, sind alle, muss man jetzt mal sagen, wir kennen das ja seit dem Irakkrieg war das, glaube ich, wo genau die Zielfernrohre und man dann in den Embedded Journalism das bekommen hat, was da jetzt alles vernichtet worden ist oder sonst was. Also auch die andere Seite macht das nicht mehr technizistisch, muss man dazu sagen. Hier ist es ja mehr auf das soziale Element, so viele unterstützen uns und sowas. Mhm. Davon wird ja aber auch allgemein von ausgegangen, dass ungefähr 15-20% Unterstützung nach wie vor im Iran auch besteht.
Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ja. Also es gibt natürlich klar ideologisch überzeugte Anhängerinnen und Anhänger. Es gibt Leute, die sind einfach wirtschaftlich vom Regime abhängig und so weiter, ja.
Das ist ja immer so, in jeder Form von Diktatur, muss man dazu sagen. Also du fährst da jetzt hin, das heißt, ihr habt euer Tagesprogramm und müsst dann natürlich aber auch gegebenenfalls bestimmte Eventualitäten abdecken. Was mir jetzt einfach auffällt, ist, das Ganze, was jetzt laufen wird, wird ja oder absehbar laufen wird, wenn er denn nicht den Deal dann doch macht.
Wie vorausschauen können wir das machen, ist die Frage, oder
ja,
was?
Ja, genau.
Ja, ich meine, man kann natürlich einiges absehen. Also wenn es zum Beispiel um die Insel Khark geht im Persischen Golf, wo ja quasi alle iranischen Ölexporte drüber laufen, die wurde ja schon vor einigen Wochen bombardiert, die Militäranlagen da. Wenn es darum geht, die zu besetzen, das kann man natürlich irgendwie absehen und schauen, sind wir gut vorbereitet, wissen wir, was da genau ist, welche Anlagen es da geht, wie die befestigt sind und so weiter und so fort. Das kann man natürlich ein bisschen vorbereiten. Aber es passieren natürlich auch ganz unvorhergesehene Dinge, das ist klar.
Ja, und es sind natürlich auch das muss man mal sagen, weil ja jetzt so gerumort wird mit Bodentruppen und so weiter. Da liegt auch eine Stadt, immerhin 500.000 Einwohner, Bandar Abbas. Bandar Abbas, genau. Und das ist ja auch, wo wahrscheinlich viele der Drohnen und so weiter auch rüberkommen und mobile Abschussbahnen sind. Also wenn man sich das alles anguckt, auf der Landkarte anguckt, dann sagt man, das ist ja uiuiui.
Ja, also ich meine, Iran hat ungefähr eine Bevölkerung von so um die 90 Millionen Menschen.
Ja.
Es gibt Teile des Landes, die sind quasi nicht bevölkert, weil Wüste oder irgendwie unwirtlich, aber es gibt einfach Millionenstädte und Teheran ist eine davon. Und Teheran stand jetzt sehr im Zentrum dieser Angriffe oder auch weiterhin. Und das muss man sich, glaube ich, auch nochmal klar machen, dass es keine Schutzinfrastruktur gibt, ja, für die Bevölkerung. Ja. Und das gilt für Bandarabas genauso. Ja.
Genau so. Und es gilt natürlich dann auch, wenn tatsächlich die Drohung wahrgemacht wird, dass die Energieinfrastruktur, das ist zivil genutzte Infrastruktur, damit daran hängt, Wasser etc., alles hängt da im Prinzip mit dran.
Ja, und ich glaube, da muss man aber auch, also das ist zivile Infrastruktur auf jeden Fall. Gleichzeitig ist das natürlich Infrastruktur, in denen zum Beispiel die Revolutionsgarden massiv involviert sind. Ne? Also man schätzt ja, dass die
40% der Wirtschaftsleistung, genau, wenn nicht 60% sogar, genau, mittlerweile sicherlich mehr genau, dann auch haben. Nicht? Also ja, das darf man nicht immer nicht vergessen an, ja, an solchen Punkten. Ja?
Ja.
Aber trotzdem trifft es natürlich in vorderster Linie dann trotzdem alle die Bevölkerung selbst.
Ja. Ja. Ich würde gerne eine Sache noch kurz sagen. Ein bisschen Vorteil hat es, dass wir auch Radio machen. Denn wir können zumindest mit Tönen arbeiten. Wir brauchen nicht Bilder. Und es ist wirklich, ja, schwierig. Und ich glaube, das gilt ganz allgemein nicht nur für die ARD, Fernsehgeschichten zu machen von vor Ort mit Bildern, die ja auch erstmal verifiziert werden müssen, wo man sehr vorsichtig sein muss, wo wenig rauskommt und wo vor allen Dingen halt echt nur in geringem Maße ein Bild von der Lage der Zivilbevölkerung entstehen kann. Das ist im Radio einfach leichter.
Wie ist es, wenn die Atombombe wichtiger wird als die Müllabfuhr? In ihrem neuen Heft mit dem Titel Vorwärtsmarsch, die neue Militarisierung untersucht die Redaktion des Informationszentrums Dritte Welt, der IC3W, den weltweiten Trend zur Militarisierung. Wir haben darüber mit Winfried Rust von der IC3W gesprochen.
Ihr habt von der IC3W in eurem Heft den etwas unerfreulichen Zeitgeist getroffen, aber gut getroffen, unter dem Titel Vorwärtsmarsch, die neue Militarisierung. Wie seid ihr drauf gekommen?
Ach, die Militarisierung schreitet statistisch gesehen einfach voran. Also in den letzten Jahren haben wir zum Teil zweistellig prozentige Steigerungen der Rüstungsetat in Ländern weltweit. Die Präsenz von Kriegen ist eigentlich immer da. Irgendwo ist immer Krieg, aber sie hat nicht nur gefühlt zugenommen in letzter Zeit. Und in Deutschland haben wir die Debatte um die Wehrpflicht, um die Erfassung Jugendlicher fürs Militär gehabt. Also wo man hinschaut, ist die Militarisierung und in der Welt im Zuge der neuen Weltordnung, der multipolaren Weltordnung, ist es ja auch so, dass diese Neuordnung nicht nur an einem runden Tisch ausgehandelt wird, sondern dass da auch militärische Drohkulissen zunehmend eine Rolle spielen.
Nun seid ihr ja als Informationszentrum Dritte Welt, dafür steht ja euer Titel, vor allen Dingen an einer globalen und auch auf den globalen Süden gerichteten Perspektive interessiert, was ja interessant ist. Und ihr führt jetzt auch keine deutsche Militarisierungsdebatte. Das dürfen und tun auch andere. Militarisierung, da ist natürlich gleich die Sache, ihr seid ja auch nicht der Meinung, wenn ich dein Editorial lese, auch, dass es gut ist, aber dass man irgendwie das nicht ignorieren kann. Kannst du das vielleicht ein bisschen ausführen? Also zu sagen, wir sind friedlich und basta, das haut ja leider nicht immer hin.
Ja, das ist vielleicht eine alte Debatte um Idealisierung versus materieller Auffassung der Welt. Man kann den Frieden nicht herbei wünschen, sondern man muss schauen, was stattfindet. Und wir haben auf verschiedene konkrete Aspekte geschaut von Kriegen und haben angefangen mit den drei Großen. Im Zuge der neuen Weltordnung spielen die USA, Russland und China eine große Rolle. Alle drei Länder rüsten massiv auf, also die gehen zum Teil in Richtung von zweistelligen Zuwächsen,
ja,
was den Rüstungsetat betrifft. Und alle drei sind militärisch zunehmend unterwegs. Man muss dann aber gleich mal anfangen, ins Detail zu gehen. Man kann die drei nicht in einen Sack stecken. Mhm. wie das vielleicht pazifistische Leute tun würden, ne? Sondern es sind völlig unterschiedliche Kontexte. Und das ist ja gerade das Reizvolle, auf alle drei konkret drauf zu schauen, was ist da los, was passiert da. Beispiel mit Russland fangen wir an, weil das ein Fanal ist in diesem Jahrhundert, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der die Militarisierung des Denkens in der Berichterstattung überall vorangebracht hat. Das Militärische ist sozusagen selbstverständlich geworden und da ist eine Zäsur sicher der Einmarsch in der Krim Russlands und vor allem der massive Angriffskrieg gegen die Ukraine seit 2022. Seither ist das Militär eigentlich fast täglich in der Berichterstattung.
Ja, in dem Artikel von der Katja Voronina, sie geht ja auch ein bisschen so auf diese Militarisierung der russischen Gesellschaft ein.
Ja, genau. Wenn man dann den Krieg näher anschaut, hat er sozusagen drei Dimensionen. Die eine ist die große internationale, der internationalen Gemeinschaft. Die lassen wir jetzt mal weg. Und es hat die Seite, im Fall eines Krieges, die Seite Russland und die Seite Ukraine. Mit dem Blick nach Russland ist eine Militarisierung dort zu konstatieren. Der Kontext ist ganz einfach, dass das Regime Putins rechtes, nationalistisches, patriarchales Regime ist, in dem das Militär immer schon einen hohen Stellenwert hatte. Die Ziele Russlands sind zunehmend auch ausgerichtet auf eine Dominanz. Und die Frage ist, wie die Russische Föderation sozusagen zurück zur alten beschworenen Glanz und Gloria kommt. Wirtschaftlich ist die Russische Föderation abgehängt und das scheint keine Option zu sein, wie China über Jahrzehnte sich auf die Wirtschaft zu konzentrieren und die unter großen Opfern wieder aufzubauen, sondern Russland hat vermehrt militärisch agiert in Georgien, Südossetien, in Tschetschenien, dann ging's weiter mit der Krim und jetzt Ukraine. Das stellt sich nach innen so dar, dass sozusagen eine Ertüchtigung der eigenen Bevölkerung stattfindet und es beginnt schon im Vorschulzeitalter, in der Schule und an der Uni. Da gibt es jeweils starke Organisationen. Hier ist genannt von der Autorin Katja Voronina die Junarmia, das ist eine
Jugendarmee, ne?
Eine Jugendarmee übersetzt. Die tritt auf mit sandfarbenen Uniformen, mit roten Baretts. Sie geht an die Schulen, sie hat ein militärisches Erscheinungsbild und die Kinder lernen da schon, im Appell anzutreten. Sie lernen, stramm zu stehen, sie lernen, Maschinengewehre zusammenzubasteln und sie beginnen mit Schießwettbewerben. Und das ist was sogar krasserweise im Vorschulalter schon beginnt, mit der sogenannten Bewegung der Ersten. Hier nennt die Autorin zum Beispiel eine Puppentheateraufführung, wo der Hase gezeigt wird, der sich freiwillig zur Armee meldet.
Lass uns gleich zum nächsten zu kommen, nämlich was sich darauf bezieht, die Ukraine, wo der Dmitri Tolkatsch geschrieben hat. Die Ukraine hat es eigentlich umgekehrt gemacht. Sie hat eigentlich das gemacht, was wir vielleicht eigentlich so irgendwo wünschen. Es hat abgerüstet, hat Atomwaffen abgegeben, hat sich auf internationale Verträge verlassen, das Memorandum von Budapest, den Grenzvertrag mit Russland und nun ist jetzt zwangsweise in der Militarisierung gelandet.
Ja, also ich denke, man muss da aufpassen, dass man nicht in eine Schwarz-Weiß-Falle reintappt, von wegen des böse Russland gegen die gute Ukraine, die ihre Menschenrechte verteidigt. Das ist alles natürlich, gibt es da viele Grautöne. Aber in dem Artikel wird schon dargestellt, dass es grundlegende Unterschiede auch gibt in Kriegen, zum Beispiel ob man angegriffen wird oder ob man sich verteidigt, dass das durchaus ein relevanter Unterschied ist. Und im Artikel von Dmitri Tolkatsch wird dargestellt, dass in der Ukraine eine Militarisierung stattfindet, die von außen von Russland induziert ist. Also Militarisierung in der Ukraine bedeutet zum Beispiel, jeden Tag einem Angriffskrieg ausgesetzt zu sein, also jeden Tag zu erleben, dass auch Mietshäuser, Infrastruktur zerbombt werden, und zwar wirklich täglich und ohne sozusagen ohne Grund. Also es ist eine Militarisierung, die erlitten wird, die von außen erlitten wird. Und es ist andererseits eine Militarisierung, die der Gegenwehr dient. Also hier wird die Mobilisierung zugunsten der ukrainischen Streitkräfte dargestellt. Und die wird so dargestellt, dass man sich die aus Deutschland ausgehend eigentlich schwer vorstellen kann. Nämlich, das Militär ist da nicht diese Institution, die ich normalerweise vor Augen habe. Also es ist die Institution des Obrigkeitsstaats, eine Institution, in der man stramm stehen muss, in der man zugerichtet wird auf Gehorsam und Funktionieren, sondern es ist die Institution, die die Zivilbevölkerung geschützt hat vor den täglich stattfindenden Angriffen und ein Schutz ist davor, dem autoritären Regime Russland anheimzufallen. Das wollen die Leute nicht, und zwar aus Gründen. Deshalb schreibt Tolkatsch, dass eine Sympathie gibt für das Militär, die für uns irgendwie seltsam ist und dass die sich dargestellt hat, indem zum Beispiel sich sehr viele Freiwillige gemeldet haben. Die Zahl des russischen Militärs hat sich weitaus mehr als verdoppelt.
Ukrainischen.
Genau. Und es wird dargestellt, dass das Militär eine starke Unterstützung aus der Bevölkerung erfährt, dass vieles über Sammlungen funktioniert, dass die Ausrüstung von Soldaten zum Teil, die das von zu Hause mitbringen.
Lass uns vielleicht China und Indien relativ kurz machen, weil ich möchte noch gerne bei Pakistan und Afghanistan landen.
Also China kann man, wenn man es kurz fasst, sagen, China wird innerhalb dieser großen drei, also USA, Russland und China, als die Macht dargestellt, die tatsächlich einen Plan hat, die erkennbar, strategisch und effektiv an ihren geostrategischen, geopolitischen Vorstellungen arbeitet. Und dafür spielt eine große Rolle die Wirtschaft. China will wirtschaftlich eine Weltmacht werden und ist es schon. Und die militärische Karte läuft da eher so nebenher und hat aber ihren Sinn und Zweck. Und beschworen, das Narrativ Chinas ist, man will eine auf internationalem Recht basierende neue Weltordnung, man will eine friedliche neue Weltordnung. Das wird immer proklamiert. Das Ganze wird natürlich konterkariert durch die Realität, in der das dann schon so ist, dass erstens eine massive Aufrüstung stattfindet und zweitens militärische Drohkulissen eingesetzt werden gegenüber Taiwan und gegenüber Japan beim Streit um Inseln. Aber das ist China. Es lohnt sich, China im Auge zu behalten. Sie sind militärisch unterwegs, sie drohen militärisch, aber sie haben einen Plan, in dem sozusagen die Ökonomie im Vordergrund steht, während unser Autor Lars Kornheiser nebenbei kurz erwähnt, dass der erratische Trump und der irre Putin solche ausgearbeiteten geopolitischen Pläne offenbar nicht haben.
Putin hat sicher auch seine Pläne, sind aber wohl weniger fein. An diesem Artikel hatte ich eine kleine Kritik. Er schreibt, dass aber China noch nie ein anderes Land angegriffen hätte. Das stimmt eigentlich nur, wenn man auf die letzten Jahrzehnte schaut. Also Vietnam wurde von China überfallen, Tibet wurde besetzt. Es gab verschiedene andere Grenzkriege mit Indien und mit der Sowjetunion, Einsatz im Koreakrieg. Also diese militärische Tradition, die hat auch ihre Gewaltseite, also seit dem Beginn dieser Volksrepublik. Das kommt mir ein bisschen zu kurz in dem Artikel, der ansonsten aber sehr lesenswert ist. Dann wäre Indien ein anderer Fall, einmal durch Gandhi als Musterland des Pazifismus angesehen.
Ja gut, Indien hat inzwischen auch eine Milliardenbevölkerung, also das muss man schon auch sagen, es ist eine rein numerisch eine Mittelmacht, die auf dem Weg zur Großmacht ist. Und ich würde sagen, ein Turn in Indien ist die Wahl der BJP und Narendra Modis in die Regierung. Das heißt, seit die Hindu-Nationalisten in der Regierung sind, haben diese paramilitärischen hindu-nationalistischen Verbände an Bedeutung gewonnen. Das heißt, es findet ganz einfach eine Militarisierung von innen statt. die einhergeht mit zum Beispiel antimuslimischer Hetze. Militärisch rüstet das Land auf. Da findet ein anderer Turn statt. Indien unter Modi hat darauf gesetzt, was aber eigentlich alle Länder machen, Türkei und so weiter auch. Indien will weg davon, sozusagen sein Militär aus Ausrüstung aus anderen Ländern zu bestücken. Und Indien hat erfolgreich eine eigene Rüstungsindustrie aufgebaut. Inzwischen ist Indien auch ein Rüstungsexportland geworden. Interessant dabei ist auch der besondere Akzent auf die moderne Bewaffnung, also auf Hightech und auf Drohnen. Indien exportiert Drohnen, die unterwegs sind in Libyen und Sudan und anderen Ländern, auch an die Ukraine werden indische Drohnen verkauft. Das heißt, das ist ganz schön in Bewegung. Und Indien ist ein Land, das immer wieder Grenzkriege hat und das sozusagen mit seinem Lieblingsfeind Pakistan immer mal wieder in Grenzkriege
verwickelt ist. Kommen wir zu Pakistan und Afghanistan von dem Thomas Gugler. Und ich muss sagen, das war so ein bisschen mein heimlicher Favorit in diesem Heft, weil er auch sehr in die Tiefe geht, auch in die Gesellschaft, was bedeutet Militarisierung und so weiter. Und weil die beiden Länder auch extreme Beispiele sind und extreme Beispiele zeigen ja auch immer etwas.
Ja, ich finde auch, der Artikel zeigt wunderbar in Anführungsstrichen, dass es die Militarisierung nicht gibt, sondern dass es oft sehr spezifisch sich darstellt. Pakistan zum Beispiel ist ein Land, das eigentlich, dessen nationale Erzählung ist, wir haben einen Erbfeind, der heißt Indien. Und gegen den wurde auch aufgerüstet und gegen den hat sich Pakistan so entwickelt, dass Pakistan inzwischen das klassische Beispiel überhaupt ist für einen Militärstaat. In Pakistan haben immer wieder Militärputsche stattgefunden, wenn dem Militär die Regierungslinie gerade mal nicht gepasst hat. Und Pakistan ist permanent in Scharmützel mit Indien, vor allem um Kaschmir, verwickelt. Das Militär hat die Wirtschaft in der Hand. Es ist so ein klassischer Militärstaat, der von oben nach unten funktioniert und in dem die Eliten vom Militär gestützt sind und wo die Eliten des Militärs selbst sind. Da ist Indien eben eine andere Geschichte, ne? Aber Thomas Gugler grenzt hier das pakistanische Modell ab vom afghanischen Modell. Und diese vergleichenden Betrachtungen finde ich schon auch immer, gefallen mir immer gut, weil da über die Unterschiede die Charaktere der Regime herausgearbeitet werden. Thema Afghanistan hat eigentlich kaum mehr ein klassisches Militär, sondern es hat die Taliban. Die Taliban ist überall, die Taliban managt die Diktatur nach innen und die Verteidigung in Anführungsstrichen nach außen. Die Taliban und auch die Reste des afghanischen Militärs sind jetzt tatsächlich verstrickt in kriegerische Auseinandersetzungen mit Pakistan im letzten Jahr und in diesem Jahr. Das stellt sich so dar, dass die Taliban sozusagen wie eine Miliz agiert. Sie ballern an der Grenze rum und sie unterstützen sozusagen die pakistanische Taliban, die in Pakistan Anschläge und alles durchführt, während das pakistanische Militär wie ein Militär agiert, nämlich die kommen mit ihren Fliegern und werfen Bomben auf Kabul und so ab. Das sieht Afghanistan auch ziemlich alt aus.
Der Artikel bringt auch ein bisschen zum Ausdruck, was das irgend so bedeutet, dass dieser Staat so aufs Militär funktioniert und das ist jetzt da schon extrem. Ich kann gerade zitieren, der Staat verfügt über Atombomben, aber nicht über funktionierende Müllentsorgung. Er kann Satelliten starten, aber keine Steuern erheben. Ja, das Militär total funktional und alles andere dafür dann nicht mehr, wo dann die zivile Politik einfach nicht mehr funktioniert.
Ja, das ist der dysfunktionale alte Militärstaat. Und Afghanistan ist sozusagen das komplette Gegenmodell. Es ist diese Militarisierung von unten über Milizen in zerfallenden Staaten. Da ist sozusagen Staatlichkeit steht da ziemlich auf dem Prüfstand. Und es sind eher Rackets, die da die Macht ergreifen. In dem Fall die islamistische Taliban, die sozusagen ihre eigene Staatlichkeit schafft und die als Milizen agieren. die sind ein komplett anderes Modell. Die sind hier nur durch eine Grenze getrennt. Die hängen ganz eng aufeinander. Und jetzt ist ein Krieg zwischen ihnen ausgebrochen, obwohl ausgerechnet Pakistan die Taliban ja lange ganz schön protektiert hat.
Und sehr auch ideologisch nahe sind. Beide sind durch eine extreme Funktionalisierung des Islam ausgezeichnet.
Ja, also ein bisschen brechen auch islamistische innere Widersprüche auf. Und natürlich sind die Modelle sehr verschieden. Und naja, zwei Staaten nebeneinander, das läuft immer drauf raus, dass man sich einigt, in Frieden zu leben oder dass es halt knallt. Und
ja, das wird ja immer weniger versucht, also was man auch im Nahostkonflikt sieht.
Die neue IZ3W zum Thema Militarisierung. Vorwärtsmarsch ist das Motto. Und damit geht das Infomagazin am 1. April 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.